Ich muss euch gestehen, ich bin heute ein bisschen aufgeregt, weil heute sind von mir drei Generationen anwesend. Meine Frau, meine Tochter und meine Enkeltochter. Und sie kennen mich am besten. Und ich denke, dass Gott Gnade schenkt, dass ich auch authentisch rüberkomme, weil ihnen kann ich nichts vormachen. Ihr kennt mich ja nicht so gut, sie kennen mich viel besser. Und darum ist man dann immer ein bisschen, manchmal frei, weil es sind ja Dinge in der Vergangenheit passiert. Und man hat ja nicht immer so gehandelt, wie es Gott wohlgefällt. Und Dinge sind passiert, wo man einfach weiß, das hätte man besser machen können. Und und dafür steht auch jetzt das Kreuz. Wir haben es im Abendmahl gefeiert und Jesus ist in den Riss getreten. Das ist so wunderbar. Wir sind nicht mehr unter Verdammnis. Wir sind frei in Christus. In der Vorbereitung der heutigen Predigt habe ich so den Gedanken gehabt, was ist so dran für uns als Gemeinde und was ist so, Gottes Plan für diesen Sonntag heute. Und ich habe so im Nachhinein dann in den Gemeindebrief geguckt und da schreibt die Isa was über Ewigkeitshoffnung. Und da habe ich gedacht, wow, das ist ja genau mein Thema. Das habe ich nicht gewusst. Das habe ich vorher ausgearbeitet schon ein bisschen. Und dann lese ich das. Haben Sie schon einmal Gedanken darüber gemacht, wo Sie die Ewigkeit verbringen werden? Oder glauben Sie an kein Weiterleben nach dem Tod? Und jetzt, dann sagt das Heiliger Geist, du hast das so, die Übereinstimmung gebracht. Und es ist ja eigentlich genau mein Thema. Das ist doch wunderbar, wenn der Geist Gottes das so zusammenführt und man ist dann so erstaunt, oh toll, jemand anders hat auch diesen Eindruck gehabt. Und mein Predigttext, der steht heute in 2. Korinther 5, die Verse 1 bis 10. Ich werde ich mal lesen. Überschrieben ist es, Sehnsucht nach der himmlischen Heimat. Paulus schreibt hier, denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden, weil wir dann bekleidet und nicht nackt befunden werden. Denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Der uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns als Unterpfand den Geist gegeben hat. So sind wir denn alle Zeit getrost und wissen, solange wir im Leibe wohnen, weilen wir fern von dem Herrn, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und haben viel mehr Lust, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. Darum setzen wir auch unsere Ehre darein, ob wir daheim sind oder in der Fremde, dass wir ihm wohlgefallen. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Soweit Gottes Wort für heute. Paulus gibt uns so einen kleinen Einblick in die ewigen Dinge. Er schreibt von Entkleidung oder Bekleidung. Er schreibt von Tod und er schreibt von einem Herrlichkeitsleib, den wir dann bekommen. Und er richtet sich aus nach den Dingen, die dann geschehen werden. Denn wir müssen letztendlich jeder von uns vor diesem Richterstuhl Christi erscheinen. Und ich hoffe doch, dass jeder eine Belohnung bekommt vor dem Richterstuhl Christi, weil das ist nicht dieses Weltgericht, in das die Menschen gehen, die verloren gehen. Und deswegen erwarten wir eine Belohnung vor dem Richterstuhl Christi. Und als Kinder Gottes sollten wir unseren Blick eigentlich nicht nur auf das Sichtbare richten, sondern uns schon jetzt und hier im Jetzt mit der Ewigkeit beschäftigen. Denn das ist schließlich unsere Bestimmung. Jakobus drückt es sehr deutlich aus. In Jakobus 4, Vers 14 steht: Was ist euer Leben? Ein Rauch seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Und wir Menschen und auch wir Christen sind doch so sehr mit dem Hier und Jetzt beschäftigt. Aber gerade in diesem Punkt sollten wir uns als Christen von der Welt unterscheiden. Frage: Was hat für dich höchste Priorität? Ich sage nicht Priorität, sondern höchste Priorität. Materielle Sicherheit, Haus- und Grundbesitz, eine Altersversorgung, Ehre und Ansehen in der Gesellschaft oder dein Reichtum in Christus? Paulus sagt in Philipper 3, Vers 20, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Wir Christen sollten uns dessen bewusst sein im Hinblick auf die Tatsache, dass Gott der Vater, der reich ist an Barmherzigkeit, um seiner vielen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, wir sehen das am Kreuz, auch uns, die wir tot waren in den Sünden und in den Vergehungen, mit Christus lebendig gemacht hat. Er hat uns mit auferweckt und mit sitzen lassen in der Himmelswelt, sprich Ewigkeit in Christus Jesus. Epheser 2, die Verse 4 bis 6. Zitat von einem Warren Parker: In 100 Jahren, schreibt er, es wird nicht viel Unterschied machen, Freund, in 100 Jahren von heute an, ob du in einem stattlichen Heim oder auf einem schwimmenden Flachboot lebst, ob die Kleider, die du trägst, maßgeschneidert oder einfach irgendwie zusammengesetzt sind, ob du große Steaks isst oder Bohnen und Kuchen, in 100 Jahren von heute an. Es interessiert dein Bankkonto nicht, welche Automarke das Auto ist, das du fährst, denn das Grab wird all deinen Reichtum und Ruhm beanspruchen und die Dinge, nach denen du trachtest. Es gibt einen Stichtag, an dem wir uns alle stellen müssen. Keiner wird zu spät kommen. Dann wird es egal sein, an welchen Orten du überall warst, ob du alle Länder der Erde gesehen hast oder nicht. Wir werden in Ewigkeit nur haben, was wir auf Erden geben. Und wenn wir ins Grab gehen, können wir nur retten, was ewigen Wert hat. Was für einen Wert, Freund, hat der irdische Zuwachs, für den manche Menschen sich krümmen? Denn dein Schicksal wird besiegelt sein, weißt du, in 100 Jahren. Soweit sein Zitat. Und wir sind für die Ewigkeit geschaffen, so sicher, wie wir für die Zeit geschaffen sind. Deswegen sollte das größte Augenmerk des Menschen dem Ort gehören, wo er am längsten lebt. Günther hat es auch mal gesagt in einer Predigt: Wenn man alles so investiert, wo investiert man das? Dorthin, wo man doch dann ewig sein will. In einem Land, ja, wo Milch und Honig fließt. Genau. Die Entscheidung, wo er die Ewigkeit verbringt, trifft aber jeder Mensch zu seiner Lebzeit. Entweder mit Jesus in der herrlichen Ewigkeit oder an einem Ort der ewigen Qual, steht in der Offenbarung, dem sogenannten feurigen Pfuhl oder Hölle im allgemeinen Sprachgebrauch. Es gibt nichts dazwischen. Paulus offenbarte einen Schlüssel zu seinem unglaublichen Dienst, als er schrieb: Das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. 2. Korinther 4, Vers 18. Das Sichtbare ist zeitlich. Du und ich leben, wenn es gut geht, 100 Jahre, plus minus. Aber wir werden die Ewigkeit in Gottes Gegenwart verbringen, wenn wir uns für Jesus entschieden haben. Ewigkeit ist eine lange, 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 lange Zeit. Wie kann man den Begriff Ewigkeit erklären? Ich habe das mal gehört, so ein kleines Kind stellt sich einen großen Berg vor, vielleicht das Matterhorn oder den Mount Everest, und da kommt jedes Jahr ein Vögelchen und wetzt den Schnabel an diesem Berg. Und wenn der ganze Berg abgewetzt ist, dann ist eine Sekunde der Ewigkeit vorbei. Es ist sowieso nicht vorstellbar, dass der Berg jemals abgewetzt sein könnte, aber Menschen können das nicht fassen, diesen Begriff Ewigkeit. Paulus schreibt ja, was sichtbar ist, ist zeitlich. Und was unsichtbar ist, ist ewig. Wir sind eigentlich so Wandler zwischen Gegenwart, zwischen Vergangenheit und Zukunft. In dem Moment ist es schon wieder Vergangenheit und die Zukunft kommt. Wir sind immer dazwischen. Wir können nichts festhalten. Aber die Ewigkeit wird nie enden. Das ist was, was im Begriff von nie enden, das ist immer da. Und ja, man kann es nicht beschreiben. Ewig ist eben ewig. Im Sport gibt es so einen Ausspruch, ein Rekord für die Ewigkeit oder ein Moment für die Ewigkeit. Aber im Grund ist es doch nur zeitlich begrenzt. Es wird überholt sein. Christoph, kannst du mal das Bild zeigen? Hier vor 3 Wochen fuhr ich da von der Startrampe bei der Weltmeisterschaft in Italien. Man sieht, ich war eigentlich so, ja, Vertreter der deutschen Nationalmannschaft, ist ja auch ein bisschen eine Ehre, da runterzufahren. Aber es ist 3 Wochen her. Es ist sichtbar. Alles, was wir sehen, ist vergänglich. Es bleibt nicht. Es ist vorbei. Und nur so ein Begriff. Oder das nächste Bild habe ich den Weltpokal, also in Österreich, gewonnen. Und es ist auch ein schöner Moment, aber das kann man nicht festhalten. Es ist vorbei und es geht weiter. Alles, was wir sehen, jedes Bild, ist nur der Moment, die Momentaufnahme. Und im nächsten Moment, ja, schon vorbei, schon Vergangenheit. Ich wollte es nur mal ganz kurz zeigen, weil jedes Bild, was wir sehen, ist zeitlich. Paulus schreibt, was sichtbar ist, ist zeitlich. Was unsichtbar ist, ist ewig. Und das ist einfach der Unterschied. Und so sollten doch wir als Kinder Gottes die Ewigkeit nie aus den Augen verlieren. Denn wir haben einen ewigen Gott, auf Hebräisch El Olam. Wenn wir ihn betrachten und in seinem Wort lesen, wird uns die Ewigkeit mehr bewusst. In einem Lied heißt es, das irdische Leben, es wird bald vorüber sein. Nur das, was für Christus getan wurde, bleibt in Ewigkeit. Und wenn ich sterbe, wie glücklich werde ich sein, dass die Lampe meines irdischen Lebens für dich ausbrannte, o mein geliebter Herr. Leben im Licht der Ewigkeit war auch ein zentraler Schlüssel im Leben und Dienst des Paulus. Er kümmerte sich nicht darum, ob er im Gefängnis war oder wie ein König lebte. Er bezeugte, ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, worin ich bin. Sowohl erniedrigt kann ich sein, als Überfluss zu haben. Ich weiß und ich in jedes und in alles bin ich eingeweiht. Philipper 4, die Verse 11 bis 12. Er erkannte, ob er 40, 80 oder 100 Jahre lebte, dies ist nichts im Licht der Ewigkeit. Und diese Sicht scheint ganz zutiefst in seinen Gedanken gewesen zu sein, als er der Gemeinde in Korinth schrieb und sie ermahnte, vorsichtig zu sein, wie sie ihr Leben führen. Er teilte ihnen mit, dass er als weiser Baumeister ein Fundament in ihr Leben gelegt hat. Dieses Fundament ist Jesus Christus allein. Und er warnte sie dann, Acht zu haben, wie sie auf diesem Fundament aufbauen. Und das ist ein ganz ernster Abschnitt im Wort Gottes. Es wird nämlich der Tag kommen, an dem Gott selbst die Arbeit jedes Menschen dahingehend untersuchen wird, wie er sein Leben gelebt hat. Paulus sagt, dass die Arbeit jedes Menschen in Feuer geprüft wird. Steht in 1. Korinther 3, Vers 13. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, wird das Feuer erweisen. Manche werden alles verlieren, während andere eine Belohnung erhalten werden. Sei also vorsichtig, wie du baust. 1. Korinther 3, Vers 10 ist eine der ernstesten Warnungen im Wort Gottes, denn es hat Konsequenzen für die Ewigkeit. Jeder Einzelne wird eines Tages vor dem Herrn Jesus stehen und Rechenschaft geben müssen. Ich habe es schon erwähnt, über das, wie und wofür er sein Leben gelebt hat. Wir sind allein, ohne Unterstützung von einem Ehepartner, einem Pastor, einem Freund oder Vermittler. Wir stehen allein, während unser Leben nach unserer Errettung von Jesus selber untersucht wird. Unsere Errettung steht hier nicht auf dem Spiel. Das will ich ganz, ganz deutlich sagen, denn die Errettung ist Gottes Geschenk der Gnade an jeden, der seine Sünden bekennt und Jesus Christus im Glauben annimmt. Was auf dem Spiel steht, ist unser Lohn in der Ewigkeit. Die Bibel sagt unmissverständlich, dass nicht jeder im Himmel gleich sein wird. Von der Beziehung her gesehen, ja, aber nicht bezogen auf die Position. Das wird zu großen Teilen von uns selbst bestimmt. Daher Paulus' Warnung, beachte, wie du baust. Du kannst eine gerettete Seele haben, aber ein verlorenes Leben. Anders ausgedrückt, du kannst als Christ dein Leben damit verbringen, nur dir selbst zu gefallen. Ja, und alles andere unwichtig zu nehmen. Und im Gegensatz dazu stellt Paulus fest, mein Ziel ist es, ob ich nun zu Hause oder unterwegs bin, dem Herrn zu gefallen. Wir haben es gelesen, 2. Korinther 5, Vers 9. Im Licht der Ewigkeit leben ist ein Schutz für uns vor einem verlorenen Leben. Denn unser Leben sollte gebaut sein auf Dingen, die bleiben. Und jetzt geht Paulus auf ein Ereignis ein. Er schreibt den Korinthern, er ermahnt sie, indem er darauf hinweist, dass sie auf zwei Arten bauen können. Sie können mit Gold, Silber und wertvollen Steinen bauen oder sie können Holz, Heu oder Stroh verwenden. Letzteres sind billige, gewöhnliche und reichlich vorhandene Materialien. Das Erstere sind teure und rare Materialien. Und er erinnert sie an ein Ereignis, denn die Geschichtsschreiber klären uns auf, dass kurz bevor Paulus diesen Brief erwähnt, ein großes Feuer war, das in der Stadt Korinth wütete und in einer totalen Zerstörung des Barackensiedlungsgebietes von Korinth endete. Diese Häuser waren aus Holz und anderen brennbaren Materialien gefertigt. Und im Gegensatz dazu gab es in der Stadt andere Gebäude, die das Feuer überlebten. Diese waren aus Marmor oder Granit gebaut, einige von ihnen mit Gold und Silber dekoriert. Viele glauben, dass dies die wertvollen Steine sind, auf die sich Paulus bezieht. Es waren das für die Korinther Schlagzeilen, die vom Apostel nun auf ihr Leben übertragen wurden. Und genauso ist es, wenn wir gemäß des Planes und der Bestimmung Gottes für unser Leben bauen, dann können wir uns sicher sein. Paulus war sich dessen hinsichtlich seines eigenen Lebens sicher. Frage, bist du dir sicher, dass du eine Belohnung bekommst? Er schreibt in 2. Timotheus 4, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Glauben vollendet, ich habe den Glauben bewahrt und fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag. Es gibt mehrere geistliche Kronen oder Kränze, so mein Lieblingsthema als Sportler. Es gibt den Siegeskranz des Lebens, wenn man der Versuchung widersteht, Jakobus 1, dann gibt es den unvergänglichen Siegeskranz, darüber habe ich schon mal gepredigt. Denn ein Sportler, ja, es heißt, alle laufen in dieser Kampfbahn oder dieser Rennbahn und einer empfängt den Siegespreis, läuft so, dass er ihn empfängt. Und jeder, der sich danach ausrichtet, ja, entbehrt vieler Dinge, damit er den Siegeskranz oder das Ziel oder den Lohn erreicht. Das habe ich dann so verglichen. Es sind viele Dinge, die uns abhalten wollen, ja, dieses Ziel zu erreichen oder diesen Kampfpreis zu erlangen. Diese ganzen weltlichen Dinge, flieht die Begierden der Jugend auch oder egal was, Vergnügungssucht, was alles für Süchte grassieren, die uns abhalten wollen, ja, zu laufen. Und ein Sportler, der, ja, der ist diszipliniert und der läuft und der empfängt zum Schluss diesen Preis. So als wir als Christen, wir laufen diszipliniert und empfangen zum Schluss diesen Siegespreis. Dann gibt es für die Ältesten, die sich bewährt haben, den unverwelklichen Siegeskranz der Herrlichkeit, von dem Petrus spricht. Den wollen wir doch auch gerne erlangen, wenn wir vor Jesus stehen, diesen Siegeskranz der Herrlichkeit. Wenn du dein Leben im Licht der Ewigkeit leben willst, musst du immer wieder um erleuchtete Augen des Herzens beten, mit denen du die unsichtbaren ewigen Dinge des Geistes sehen und erkennen kannst. Sie sind deinen natürlichen Augen verborgen. Und mit diesen erleuchteten Augen des Herzens können wir jetzt schon hineinschauen in die Ewigkeit. Haben wir so eine Ewigkeitsdimension. Nur mit den erleuchteten Augen des Herzens, mit unseren natürlichen Augen sehen wir es nicht. Da sehen wir nur sichtbare Dinge. Alles ist vergänglich, was sichtbar ist. Wir haben es gelesen. Nur was unsichtbar ist, ist ewig. Und das können wir erkennen, wenn wir erleuchtete Augen des Herzens haben. Paulus spricht davon in Epheser 1, ab Vers 15. Es geht darum, dass dir so die ganze Weltlichkeit, die Sicht auf die kostbaren Dinge der Ewigkeit raubt, dass dein geistliches Auge nicht trübe wird wegen der Ablenkungen in der Welt. Das natürliche Auge kann trübe werden durch eine Augenkrankheit und das geistliche Auge kann trübe werden durch die Ablenkungen, die uns davon abhalten, in diese Ewigkeitsdinge hineinzugucken, diese geistlichen Dinge, die uns normal verborgen sind. Es sind drei Dimensionen, die du schon jetzt erkennen kannst und die für die Ewigkeit Bestand haben. Erkennen, zu welcher Hoffnung wir von ihm berufen sind, weil er am Kreuz alles für uns gegeben hat, hat uns ja einfach mit hineingenommen in sein Erbe. Dann, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist, dass du das jetzt schon erkennen kannst, und wie überschwänglich groß seine Kraft ist, die in und an uns wirkt, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam geworden ist. Und letztendlich hat nur das Bestand in der Ewigkeit. Die Dinge mit Blick auf die Ewigkeit zu sehen, hat mit einer Geisteshaltung zu tun. In Römer 12, Vers 2 werden wir aufgefordert, nicht gleichförmig dieser Welt zu werden, sondern vielmehr verwandelt zu werden durch die Erneuerung unseres Sinnes, durch Gottes Wort, das Kraft hat, unsere Seelen selig zu machen. Ein Teil dieser Transformation ist, dass wir viele Dinge ganz anders sehen, wie die Welt sie sieht, von einer ewigen Vorteilsposition aus. Und das ist, ich habe es gesagt, wir sind die reichsten, die glücklichsten und die fröhlichsten Menschen der Erde, wenn wir das für uns in Anspruch nehmen, wenn wir es erfassen. Und das ist schon im Alten Testament, war so eine tragische Geschichte von Esau, der sein geistliches Geburtsrecht gegen eine Schüssel Linsen eintauschte. Er war von dem so eingenommen, was er sehen konnte, und dachte nie über das Unsichtbare nach. Und so verlor er seinen zukünftigen Segen. Und wie viele Gläubige folgen heutzutage den Spuren Esaus und schlucken begierig jeden Happen, den die Welt zu bieten hat, ohne jemals über die ewigen tragischen Konsequenzen nachzudenken. Das sollte uns wachsam und hellhörig machen, dass wir es nicht so machen, wie Esau es getan hat. Im Predigttext haben wir gelesen, dass wir bestimmt sind für eine Wohnstätte von Gott gebaut, nicht mit Händen gemacht, die ewig ist in der Himmelswelt. Jesus spricht auch in Johannes 14 darüber, als er uns sagt, er bereitet uns eine Wohnstätte, er bereitet uns erstmal vor, einen Herrlichkeitsleib transformiert er uns hinein und er bereitet uns dann diese Wohnstätte, die ewig ist im Himmel, damit wir sind, wo er ist. Er will uns mit hineinnehmen, er will uns gleichförmig machen, dass wir ihn sehen, wie er ist. Auch der 1. Johannesbrief, Vers 3, die Herrlichkeit der Gotteskindschaft, um ihn zu sehen, wie er ist. Und darum reinigt sich jeder, wie jeder rein ist. So wie wir im Abendmahl das auch in Anspruch nehmen, dass wir ihm gleich sind. Im Himmel nämlich passiert Gottes Wille zu 100%. Es ist ein erschaffener, geschaffener Ort, der wichtigste Ort, den es gibt. Du hast es, denkst vielleicht gar nicht, aber im Himmel ist alles anfassbar, hat viel mehr Substanz wie hier auf der Erde. Nämlich der Jesaja hat er seine Berufungsvision bekommen und da sah er einen Engel, der eine glühende Kohle in der Hand hatte, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Mit dieser Kohle berührte er die Lippen Jesajas und sühnte seine Schuld. Das war Realität. In Offenbarung Kapitel 21 lesen wir den Bericht des Apostels Johannes vom himmlischen Jerusalem, unserer ewigen Wohnstätte. Und es sind die letzten zwei Kapitel im Wort Gottes. Und ich lese mal so auszugsweise ein paar Verse jetzt. Johannes 21. Da heißt es auszugsweise, und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Wer überwindet, der wird es alles ererben. Und ich werde sein Gott sein, er wird mein Sohn sein. Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Der zweite Tod ist auch Ewigkeit. Aber niemand will ernsthaft diese Ewigkeit denn dort verbringen. Und er führte mich hin im Geist auf einen großen hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem herniederkommen aus dem Himmel von Gott. Die hatte die Herrlichkeit Gottes, ihr Licht war gleich dem alleredelsten Stein, einem Jaspis, klar wie Kristall. Sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte 12 Tore und auf den Toren 12 Engel und Namen darauf geschrieben, nämlich die Namen der 12 Stämme der Israeliten. Die Mauer hatte 12 Grundsteine und auf ihnen die 12 Namen der 12 Apostel des Lammes. Und die Stadt ist viereckig angelegt und ihre Länge ist so groß wie die Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr 12.000 Stadien, umgerechnet 2.220 Kilometer. Die Länge und die Breite und die Höhe der Stadt sind gleich. Und ich sah keinen Tempel darin, denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel. Er und das Lamm. Und die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie erscheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie. Und ihre Leuchte ist das Lamm. Und nichts Unreines wird hineinkommen und keiner, der Gräuel, Tod und Lüge, sondern allein, die geschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes. Und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes, mitten auf dem Platz und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens, die tragen 12-mal Früchte. Jeden Monat bringen sie ihre Frucht und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Und es wird nichts Verfluchtes mehr sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein und seine Knechte werden ihm dienen und sein Angesicht sehen. Und sein Name wird an ihren Stirnen sein und es wird keine Nacht mehr sein. Und sie bedürfen keiner Leuchte und nicht des Lichts der Sonne. Denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Sind das nicht wunderbare Nachrichten? Deshalb müssen wir uns heute fragen, was tue ich, was in der Ewigkeit zählt? Ist mein Leben fruchtbar im Hinblick auf die Ewigkeit? Bringe ich gute Frucht? Sind die Früchte des Geistes in meinem Leben sichtbar? Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit den schlechten Dingen dieser Welt gegenüber. Ich persönlich möchte einmal vor dem Herrn stehen und ihn sagen hören, recht so, du guter und treuer Knecht, komm herein zu meines Herzens Freude. Was wichtig ist, ist nicht nur die Tatsache, dass wir gerettet sind, sondern dass wir gedient haben. Nicht jeder Gläubige wird das hören, sondern nur die, die gedient haben, nur die, die den Willen und die Absicht ihres Herrn verstanden haben und ihr Leben gegeben haben, um seine Absichten zu erfüllen, deren größter Wunsch es war, ihm in allen Stücken zu gefallen. Das gefällt mir, wie Paulus es schreibt, ihm in allen Stücken zu gefallen. Und darum lasst uns unser Leben im Licht der Ewigkeit leben. Amen. Ja, Vater, ich danke dir jetzt für dein Wort. Ich danke dir, Herr, dass du uns für die Ewigkeit geschaffen hast. Zwar jetzt im Hier und Jetzt, aber unser Zeitbegriff wird einmal weggehen. Das wird nicht mehr so sein, wie wir heute das messen. Ewigkeit ist nie, nie endend, bei dir zu sein, in dieser Wohnung, die du uns bereitet hast, mit diesem wunderbaren Leib, den du uns schenken willst, überkleidet zu werden. Das ist unser Wunsch. Und ich danke dir, Herr, dass wir dir treu sein dürfen durch deine Gnade, dass wir stark sind durch die Gnade, die in Christus ist und dass wir mehr sind als Überwinder, dass wir Könige und Priester sind vor dir und deinen Plan erfüllen, dass wir gemeinsam dieses Ziel erreichen und hinübergehen in diese Herrlichkeit der Ewigkeit. In Jesu Namen. Amen.